Das ist ja der Nachteil, wenn man älter wird, dass dann die Mikrofone, die Dauer dann etwas hochstehen, wenn man schrumpft. Aber so ist es, glaube ich, etwas besser. Schön, ich habe herzliche Grüße aus der Gemeinde Brückenbracht mitgebracht. Wie das immer so ist, wenn ich hier unterwegs bin, Dauerauftrag in der Tasche und dann kann man schon mal unterwegs sein und immer Grüße ausrichten. Denn die Grüße, die verbinden uns ja auch ein Stück weit. Auch wenn wir jetzt demnächst als neue Region nochmal ganz anders zusammengewürfelt werden oder zusammengestellt werden, ist es gut zu wissen, dass es auf der anderen Rheinseite auch noch Gemeinden gibt, mit denen wir verbunden sind. Die Gemeinde Mönchengladbach-Reit gehört dazu und die Gemeinde Brückenbracht, sowie auch Kevelaak am Blindfort und weiter auch noch andere. Ich habe heute einen Text mitgebracht, der mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat, wo ich drauf gelandet bin und der mich eigentlich gepackt hat und nicht mehr loslässt. Wolfgang, du hast es schon angedeutet, es geht um die Grundsätze und das Christentum schlechthin, wo wir intensiv uns mit auseinandersetzen. Heute geht es dann um Vinologie. Vinologie ist die Lehre vom Wein und vom Winzer und alles, was mit dem Weinbau zu tun hat. Könnt euch schon raten, worum denn der Text sich dreht, und zwar um Johannes Kapitel 15, die Verse 1 bis 8. Ich lese uns diese Verse erst einmal, damit wir es ein bisschen einordnen können. Und dann werde ich das eine oder andere da mal rausheben, was mir in der Vorbereitung dabei so wichtig geworden ist. Jesus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbare Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Und dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters geoffenbart. Ich habe mich zunächst mal mit Veredelung von Wein und von Pflanzen auseinandergesetzt. Das ist etwas, was hier eigentlich so versteckt im Text auch drin ist. Wenn wir Reben sind und wir sollen am Weinstock bleiben, wie soll das geschehen? Also da muss ja irgendwas wie eine Veredelung stattfinden. Und Veredelung ist etwas, was mit größter Präzision zu den unterschiedlichen Jahreszeiten auch stattfindet. Es gibt ja zwei, dieses Okulieren, wo man ein Auge nimmt, ja nicht hier ein Auge, sondern ein Auge von einer Pflanze, das heißt eine Knospe, die an einem Zweig, an einem Ast dran ist. Und diese wird ja ganz vorsichtig rausgeholt, von diesem Ast gelöst. Und dann wird praktisch mit einem kleinen Einschnitt in der Pflanze, wo die dann wachsen soll, das Ding eingebracht. Es gibt noch eine andere Methode, aber mir reicht es erstmal bei dieser einen dabei zu sein. Und das ist ja, wie machen wir das denn eigentlich? Wir müssen am Weinstock bleiben. Am Weinstock bleiben, aber wie geschieht das denn eigentlich? Und wie wachsen wir und wie tragen wir Frucht und was heißt das eigentlich für uns genau? Jesus spricht am Anfang zu seinen Jüngern, wenn sie unterwegs zu dem Garten Gethsemane sind: Ich bin der wahre Weinstock. Und wir sagen immer so schnell, Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Aber er beginnt seine Rede zunächst einmal mit der Aussage: Ich bin der wahre Weinstock. Und das hat mich stutzig gemacht. Da habe ich mich erst mal damit auseinandergesetzt, zu fragen, warum sagt er das denn eigentlich? Und bin dann fündig geworden im Alten Testament, im Psalm 80, wo es heißt, dass der Psalmist sagt, so in einer Art von Sicht, die er dann bekommt, aus Ägypten habe ich einen Weinstock ausgehoben und ihn in das Land Israel, in das Land Kanaan eingepflanzt. Und dann beschreibt der Psalmist Asaf in diesem Fall, was mit diesem Weinstock geschieht. Eigentlich gedacht als eine Art von Edelrebe. Und Edelreben brauchen wir, damit wir gute Frucht tragen. Meistens ist es ja so, dass wenn man eine gute Frucht hat, perspektivisch, dass man schlechte Unterstämme hat. Und dadurch hat man nicht den Ertrag, den man gerne möchte. Es braucht ja praktisch diese Veredelung, um Weinstock mit Rebe zu verbinden, damit beides passt, eine gute Grundlage und letztendlich auch ein reicher Ertrag. Das, was Gott gemacht hat, als er das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, beschreibt er auf zwei Arten. Das Volk Israel ist mein Sohn. So sagt er es am Anfang durch Mose zu dem Pharao, und du sollst meinen Sohn ziehen lassen, damit er mir dient. Nachzulesen, 2. Mose Kapitel 4. Und hier im Psalm 80 beschreibt Asaf nochmal so im Auftrag Gottes, dass dieses Volk gleichzeitig auch der Weinstock ist. Ein Weinstock, der sich eigentlich als guter Weinstock darstellen soll, aber der sich als entartet letztendlich entwickelt. Der alles Mögliche bringt, nur nicht die Frucht, die Gott sich vorgestellt hat. Und deswegen wird die Mauer, die in der Regel um die Weinberge gepflanzt oder gebaut wird, wird niedergerissen und dieser Weinstock wird abgeweidet, dass da nur noch Stümmel stehen bleiben. Auch in Jeremia und im Jesaja beschreiben die beiden Propheten, was eigentlich gedacht war und was daraus in Bezug auf das Volk Israel geworden ist. Da heißt es in Jesaja Kapitel 5, die Verse 1 bis 7, singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel und er machte und arbeitete und so weiter. Und was dann praktisch noch zu tun wäre und letztendlich, er hat gepflanzt, damit er reiche Ernte bringt, gute Frucht trägt, aber er brachte nur schlechte Beeren. Und wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israel anschauen, dann werden wir immer wieder feststellen, dass das Volk abgedriftet ist. Das wollte nicht so, wie Gott gerne gesehen hätte. Es ist weg, wollte den umliegenden Völkern gleich sein. Die gleichen Götter anbeten und nicht Gott anbeten. Die wollten einen König, wie die anderen auch Könige hatten. Und keine Worte, die durch Richter praktisch dem Volk mitgeteilt wurden, damit es auf dem rechten Weg bleibt. Und dann hat Gott gesagt, der Weinberg des Herrn, der Heerscharen, ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Und er wartete auf Rechtsbruch, siehe da, Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Und in Jeremia lesen wir in Kapitel 2, Vers 21, 22, ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Aber wie hast du dich mir verwandelt und in entartete Reben eines fremdartigen Weinstocks? Das ist Sünde. Das ist am Ziel vorbei, hamartia auf Griechisch. Am Ziel vorbei, genau daneben ist auch vorbei. Und wir sind doch gerufen worden, um mit Gott unterwegs zu sein. Das Volk war ja gerufen, um Gottes Herrlichkeit in der Welt zu verkündigen. Hat es nicht gemacht. Beschwerlich. Und jetzt kommt Jesus, der am Ende seine Wirksamkeit bei den Endzeitreden nach Johannes sagt, ich bin der wahre Weinstock. Aus dem Volk Israel eine Person, der sagen kann, ich bin der wahre Weinstock. Weil Und das ist mir dann nochmal in der Vorbereitung aufgegangen, weil Jesus im Wort gegründet ist. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das war im Anfang bei Gott. Und Jesus hat, als er getauft wurde, von sich gesagt, als Johannes da so schwierig tat und sagte, nee, du brauchst dich nicht taufen, von mir taufen zu lassen, sondern ich müsste von dir getauft werden, hat er gesagt, lass es geschehen, denn es geziemt sich an mir, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. In dem Wort ist das Leben. Und Jesus lebte aus dem Wort Gottes, was wir nochmal ganz besonders in dem Jesaja-Buch nachlesen können, ab Kapitel 40, wie sich das dann auch entwickelt. Es geht darum, dass Jesus in diesem Wort gegründet ist und dieses Wort gelebt hat, von Anfang bis Ende. Und gesagt, es muss alles erfüllt werden, was geschrieben steht. Und so auch bezieht er dieses Wort des Weinstocks, dass das Volk Israel eigentlich ist, auf sich und sagt, nicht das Volk, sondern ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weinbauer, der Winzer. Und er kümmert sich darum, dass das, was ich an Frucht zu bringen habe, letztendlich eine gute Frucht ist. Und was macht dieser Weinbauer? Er veredelt. Nicht nur Jesus, sondern alles, was Jünger heißt, wird in diesen Weinstock eingepropft. Durch Okulieren oder wie auch immer. Es wird eingesetzt, mit diesem Weinstock verbunden, damit die Kraft des Weinstockes in diese Augen fließen kann und sie sich entwickeln können als vollwertige Reben, die reiche Frucht bringen. Nur ist es im Weinbau und im Obstanbau die Regel, dass man eine bestimmte Pflanze hat, die ganz gute Qualitäten hat, wo der Unterstamm halt nicht so gut ist und die werden dann veredelt. Aber nimmt von dieser einen Pflanze 20, 30, 40, 50 Augen und die veredelt man auf unterschiedliche Unterstämme. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Er hat ja diesen einen Unterstamm, Christus, und er setzt dort überall unterschiedliche Augen drauf. Wolfgang als ein Auge, Lissi als ein Auge, Matthias, Uwe. Und sie werden alle in diesen Weinstock eingepfropft, versorgt, bekommen Kraft aus diesem Weinstock, damit sie wachsen können und letztendlich Frucht tragen können. Und auf diesem Weg, dass diese Frucht auch reifen kann und letztendlich zu Vollendung kommt und geerntet werden kann, wird an diesem Weinstock rumgeschnibbelt. Werden die Reben beschnitten, werden die Trauben praktisch nochmal so ausgedünnt, damit die Frucht, die entstehen kann, eine perfekte oder vollkommene Frucht ist, so wie der Weinbauer sich das vorgestellt hat. Und wird daran gearbeitet. Das macht der Weinbauer. Unterwegs. So wie wir im Leben unterwegs sind und merken, das eine oder andere, was uns in unserer Entwicklung stört, haben wir abzulegen. Wir bekommen Aufgaben und Gaben, um praktisch Gott zu dienen und weiter zu ihm hinzuwachsen. Und gleichzeitig sagt Gott an mancher Stelle auch, da musst du mal was zurücklassen. Verabschiede dich davon, bitte um Vergebung und lass es sein. Und an anderer Stelle bekommt der eine oder die andere Person neue Aufgaben, neue Herausforderungen, neue Gaben dazu, um Gott zu dienen, damit die Frucht, die Gott sich dabei vorgestellt hat, auch wirklich zu Vollendung kommen kann. Wie Jesus das an anderer Stelle etwas weiter in diesem Johannesevangelium in Kapitel 15, die Verse 16, 17 nochmal formuliert, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht tragen. zu unserer Bestimmung kommen. Frucht tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er euch das geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben, damit ist das verbunden, ist das Gebot, das ich euch gebe. Und die Frucht Gottes, Paulus beschreibt das im Galaterbrief Kapitel 5, nochmal, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, besteht in Freude, in Frieden, in Geduld, in Freundlichkeit, Güte, Treue, in Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und das ist was ganz anderes, als wir manches Mal unter Erfolg oder als Frucht verstehen, wo es darum geht, Erfolg zu haben. Erfolg, so wie es in der Welt verlangt wird. Du musst oben auf dem Treppchen stehen, bei Olympia mitmachen können, wenigstens überall dabei gewesen zu sein, bei jedem großen Event, musst dem Bundeskanzler mal die Hand geschüttelt haben. Oder vielleicht auch nicht, aber ja, man muss ja seine Kontakte haben, seine Netzwerke haben. Und Gott sagt, etwas anderes verlange ich von euch. Nämlich, dass ihr die Liebe, die ich euch geschenkt habe, weitergebt. Und dass ihr dabei Freude erlebt und Frieden. Und dass ihr lernt, auszuharren, Geduld zu haben. Denn Geduld, schreibt Paulus in dem Römerbrief, Ausharren bewirkt Hoffnung. Geduld bewirkt Hoffnung. Das Beste kommt noch. Wir brauchen das nicht alles instant zu haben. So wie die Backpulver von Dr. Oetker, gelingt immer. Ja, aber wenn man anderes, was mehr Zeit in Anspruch genommen hat, daneben setzt oder daneben stellt, merkt man immer wieder den Unterschied. Ob ich Einheitswurst habe oder ob ich wirklich Qualität bekomme. Es geht darum, dass wir Frucht tragen. Und das können wir nur, wenn wir in der Verbindung zu Jesus bleiben. Deswegen sagt er auch, bleibet in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich werdet ihr als Jünger Jesu verdorren. Wir können viel anstellen, viele Aktivitäten, viele ja, Groß-Events auf dem Weg bringen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir lernen, Liebe zu leben. Dass wir lernen, auszuharren in den schwierigen Situationen, wo es mal nicht passt. Und dass wir nicht sagen, wenn wir mal nicht gut miteinander können, ihr könnt mich mal, du bist für mich gestorben. Nein, dass wir es aushalten. Und dass wir uns immer wieder aufs Neue aufeinander zubewegen und sagen, ich kann vergeben, weil mir vergeben worden ist. Christus hat mir vergeben für alle meine Schuld, dass ich an ihm vorbeigelebt habe. Und das, was mir passiert, wo ich schuldig werde oder ein anderer an mir schuldig wird, kann niemals so groß sein, als dass ich an Gott vorbeigelebt habe. Und deswegen kann ich auch vergeben und will ich auch vergeben. Wenn wir das nicht tun, schleppen wir unsere Päckchen immer mehr. Und ich weiß, die Rucksäcke von den Nachtragenden werden mit der Zeit immer schwerer. Bleibet in mir und ich in euch. Das ist die Aussage, die Christus uns mit auf den Weg gibt. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Als unser Pastor, damals Siegfried Assig, vor vielen, vielen Jahren uns, meine Frau und mich, geheiratet hat, dann war das unser Trautext. Bleibet in mir und ich in euch. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er hat gesagt, ohne mich könnt ihr nur das Nichts tun. Nur das Nichts tun. Nur das tun, was vor Gott keinen Bestand hat. Was keinen Ewigkeitswert hat. Und das, was Gott uns geben möchte, ist Frucht, die bleibt. Frucht, die trägt bis in alle Ewigkeit. Frucht, die etwas von dem Wesen Gottes repräsentiert. Sichtbar macht und erfahrbar macht, nämlich Liebe und Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Wenn wir im Alten Testament schauen, was Gott alles mit seinem Volk ausgehalten hat, Und wo er zwar zornig war und das Volk seine Strafe bekommen hat und trotzdem nicht verstoßen wurde, es immer wieder zurückgeholt worden ist, weil Gott vergeben hat, seinen Zorn beherrscht hat und letztendlich immer wieder Wege gesucht hat, damit dieses Volk wieder in seine Nähe kommen kann. Und dann sagt er, ich werde dafür einen Menschen bestimmen, der das alles regelt, der das alles wieder in Ordnung bringt, der meinen Weg darstellt. Und das ist Christus. Und Christus ist ja, und das bezeugen wir auch immer, wenn wir zusammenkommen, auch heute Morgen, ist ja für uns, für eure, für meine Schuld, für eure, meine Sünden ans Kreuz gegangen und hat bezahlt. Er hat bezahlt. Bezahlt, damit die Strafe, die uns zustehen würde, wofür wir eigentlich auch verurteilt sind, nicht antreten müssten. Sondern er hat die Strafe auf sich genommen. Und das nicht nur für sein Volk, denn das vergessen wir ja so leicht. Sondern er hat ja die Strafe auf sich genommen, auch für uns. Auch für uns. Damit wir frei sind. Damit wir an der Gnade Gottes und an der Vergebung Gottes teilhaben dürfen. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist erst einmal Ja sagen zu diesem Angebot. I just make you an offer, you cannot refuse. Ja, bitte. Also macht das, nimmt dieses Angebot Gottes an und immer wieder auf. Und dann bleibt auch darin. Lasst euch von Gott umgestalten in sein Bild. Wenn wir in ihm bleiben und er in uns bleibt, wird seine Kraft und seine Liebe, seine Freude und seine Geduld in uns wachsen und sichtbar werden. Und durch unsere besondere Situation, wir sind ja nun mal alle unterschiedliche Menschen, wird diese Frucht so bunt und reichhaltig sein. Genau wie Gott sich seine Schöpfung vorgestellt hat. Bleibet in mir und ich in euch. Und das geschieht, indem wir in dem Wort bleiben. Jesus sagt in dem 7. Vers des 15. Kapitels, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und eure Bitte wird erfüllt werden. Aber dann wollen wir nicht mehr das, was wir wollen, sondern wir wollen das, was Christus will. Dann wollen wir das, was Jesus möchte, dass es geschieht, dass letztendlich der Vater verherrlicht wird und nicht alle unsere Wünsche erfüllt werden, sondern dass er zum Zuge kommt und dass der Heilige Geist diese Region, diese Stadt, diese Gemeinde, dieses Haus voll macht mit ihm, mit Gott, mit Christus. Damit die Herrlichkeit Gottes zunimmt und Menschen bei ihm unter dem Schatten seiner Flügel Zuflucht finden und Heilung finden. Heilung an Leib und Seele und Geist. Das ist eine Perspektive, die uns vor Augen geführt wird, womit wir leben können. Das ist ja das, was wir lernen müssen. Und lieben lernen ist nicht einfach. Lieben lernen, daran lernen wir ein ganzes Leben. Auch nach über 40 Jahren Ehe. In den Losungen des Monats Mai las ich eine Aussage von einem deutschen Brasilianer. Ich weiß nicht, ob ich diese Aussage hier schon mal gemacht habe, aber sie ist mir noch mal so in den Sinn gekommen. Nicht mehr bekannt. Ich habe gedacht, ihr lernt ja die Losungen alle auswendig, vor allem diese Begleittexte. Von einem Lindolfo Weingärtner, ein deutscher Brasilianer, lutherischer Pastor, der das mal so formuliert hat und das hat mich umgehauen. Er sagte, lieben heißt nicht leben und leben lassen. Lieben heißt wollen, dass der andere lebt. Heißt Leben wecken, Leben fördern, Leben pflegen, Leben erhalten. Lieben heißt, den anderen wollen, wie Gott ihn will. Nicht eine Zeit lang mit Vorbehalt, sondern für immer, uneingeschränkt, auf das Reich Gottes hin. Lieben heißt letztlich Werkzeug sein und Mittler der Liebe Gottes. Das musste ich mir erstmal zu eigen machen. Weil das ist etwas, was uns nicht so einfach zufällt, sondern woran wir auch arbeiten und zu lernen haben, woran wir manches Mal auch zu knabbern haben, zu knacken. Es ist nicht alles einfach, aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe. Wenn Christus in uns bleibt und wir in Christus bleiben, das ist eine Lebensaufgabe. Wenn es nicht mehr darum geht, die Bäume auszureißen, sondern mit den Einschränkungen des Lebens einfach fertig zu werden. Mit Menschen fertig zu werden, die man nicht unbedingt zu seinem engsten Freundeskreis zählen möchte. Sie Lebensraum zu schenken. Genauso wie Gott uns Lebensraum geschenkt hat. Und wo er in Christus möchte, dass unser Leben zur Vollendung kommt. Egal, ob große Gemeinde oder kleine Gemeinde, ob ein großes Licht oder ein kleines Licht, mit vielen Gaben oder vielleicht nur eine oder zwei Gaben von Gott bekommen, einander wertzuschätzen, unter allen Umständen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Zum Glück brauchen wir nicht aus eigener Kraft das alles zu schaffen, sondern wir sind mit ihm verbunden und ich wünsche uns, dass das auch bleibt, damit Christus durch uns sichtbar und erfahrbar wird und bleibt, damit wir das auch sein können, was Jesus selbst auch formuliert hat im Matthäusevangelium, wo er sagte, ihr seid das Salz der Erde. Das brauchen wir nicht zu werden, wir sind's. Wenn wir aber nicht in ihm bleiben und er in uns, wird unser Salz an Kraft verlieren. Und es wird nichts mehr Nütze sein. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn wir in ihm bleiben und er in uns bleibt, wird unser Licht für unsere Umgebung sichtbar. Nicht durch das, was wir sagen, sondern durch das, was wir sind und das wir in unserem Leben zeigen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Bücher liest man schon lange nicht mehr. Oder zumindest, es wird noch was gelesen. Aber das Internet ruft. Und mit der jetzigen Entwicklung in Richtung künstliche Intelligenz und mit all dem, was damit verbunden ist, stellt sich immer mehr die Frage, was ist noch glaubwürdig? Wer steckt dahinter? Wer hat's gesagt? Ich weiß nur eins, wenn man das Buch auch nicht mehr lesen möchte und nur noch über diese KI-Geschichten in seinem Bubble, so wie das heißt, drin bleibt. Das Wort Gottes ist zuverlässig. Und durch Christus und in Christus ist das Wort Gottes lebendig in uns und wird sichtbar und wird dadurch ein Zeuge für unsere Umgebung. Und das wünsche ich uns, dass das geschieht. Egal, ob große Gemeinde oder kleine Gemeinde, ein großes Licht oder ein kleines Licht, ein großer Zeuge oder ein kleiner Zeuge. Dass das umgesetzt werden kann. Dass Menschen, die mit uns in Kontakt kommen, sagen, irgendwie ist es bei euch anders. Wie schafft er das? Wie macht er das? Dass wir dann Gelegenheit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich wünsche euch das auf diesem Weg, dass ihr da drauf bleiben könnt. Egal wie dieser Weg auch aussieht. Am Ende hoffe ich, dass Gott sagt, herzlich willkommen. Ihr wart schon immer bei mir, jetzt dürft ihr mich auch schauen, von Angesicht zu Angesicht. Amen.